ARD.
Mit Anke Engelke und Christian Tesens im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag, Liebling?
Liebling. Hallo Anke Engelke, guten Tag.
Ja.
Du bist noch in Minga,
ich bin
noch
in Wien. Guten Tag.
Ich bin noch in Wien, das spielt jetzt aber keine Rolle, weil mit der jetzt eigentlich wirklich, das ist auch, glaube ich, also einer der Wiener Typen ist so ein bisschen nasal. Das ist also auch eine Wiener Sprachtyp, ist ein bisschen nasal. Okay, bevor wir uns
wie
hier
gut
komplett
du das
zum Affen machen,
also ich möchte das auch
nicht mit reinziehen, ich bin das komplett alleine. Na, das ist doch nur so, denn Wiener wird den Kopf schütteln, wirklich. Die würden einfach sagen, oh Gott, verreckt. Auf den Schafott mit ihm, weißt du, das würden sagen. Okay, so, bist du bereit für die erste Geschichte? Die kommt von Petra.
Shoot.
Jetzt ist es Zeit, dass ich euch unbedingt von meinem Max Prosa-Erlebnis berichten möchte. Max Prosa, ein Liedermacher, den wir hier sehr schätzen, mit dem wir auch künstlerisch sozusagen verbunden sind. Ich hänge euch einfach mal einen Brief an, den ich ihm heute geschrieben habe. Lieber Max, danke für das zauberhafte Konzert in Darmstadt am Sonntag. Ich gehörte auch zu den Menschen mit Tränen in den Augen und spürte die Verbundenheit zwischen Bühne und Zuhörenden. Ebenso die Verbundenheit mit Menschen, die den Podcast Wie war der Tag, Liebling hören, denn durch Anke und Christian habe ich dich vor einigen Monaten kennenlernen dürfen. Das Konzert war wahrscheinlich vorerst die letzte Veranstaltung gemeinsam mit meinem Mann gewesen, der sich entschlossen hat, sich von mir zu trennen. Die Kisten sind schon gepackt. Morgen wird er ausziehen. Ganz in die Nähe übrigens, wo du am Sonntag gesungen und für uns gesprochen hast. Nach der Pause hast du meinen Zettel zuerst vorgetragen, was wie ein Wunder für mich war. Das macht ja Max immer. Ne? Er lässt Zettel schreiben mit kleinen Botschaften, ja. Gedanken, die man hat während des Konzerts. Ja. Und dann liest er sie in der zweiten Hälfte teilweise vor. Und sie hatte da geschrieben, auf diesen Zettel, warum kann das Denken, können Worte und kann das Schweigen so kompliziert sein? Sind dann getrennte Wege eigene Wege? Ursprünglich wollte ich noch ergänzen, und die Liebe. Die Liebe habe ich vergessen, wie bezeichnend. Am Sonntag habe ich mir deine Klaviernoten noch gekauft und bin schon ganz gespannt, deine Musik zu spielen. Bis dahin fürchte ich auch weiterhin zwischendurch wieder und sage viele liebe Grüße von einem neuen Fan. Das ist Petra aus Darmstadt.
So, oh Mann.
Das ist aber nicht alles und sie hat dann noch geschrieben und jetzt dachte ich mir, dass ihr von diesem besonderen Abend unbedingt erfahren solltet. Es war auch noch ein anderer Liebling, dessen Brief vorgelesen wurde. Ich selbst habe euch übrigens entdeckt, als ich vor über einem Jahr für den Podcastpreis in den verschiedenen Kategorien abgestimmt habe und noch eine Stimme übrig hatte, die zu verteilen gewesen ist. Achtung, ich habe euch einfach zufällig, um nicht zu sagen blind gewählt, ohne euch zuvor gehört zu haben. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Ich bin dann aber neugierig geworden und höre euch seitdem immer morgens beim Indie-Gänge kommen. Es fühlt sich so immer so an, als ob noch zwei liebe Freunde bei mir zu Hause sind und mich in den Tag begleiten. Bis vor kurzem lebten bei mir noch meine beiden Töchter, die inzwischen studieren. Wenn ab morgen mein Mann ausgezogen ist, helft ihr mir mit euren Geschichten und den Geschichten der anderen Lieblinge, dass ich mich nicht so einsam oder alleine fühlen muss. Die Neuausrichtung wird mir mit Sicherheit durch euch leichter fallen. Vielen Dank für euer Dasein und das Konzept, euer Zufallsliebling, Petra aus Darmstadt. Ist aber auch so ein Ding, oder?
Das ist ein Ding. Darf ich mal kurz darauf zurückkommen, dass sie mit ihrem zukünftigen Ex, was ja immer eine blöde Phrase ist, aber in dem Fall ja, zutrifft, dass sie mit ihrem zukünftigen Ex bei einem Konzert war. Also bedeutet das, dass das eine total harmonische Trennung ist?
Ja, ich habe da nochmal nachgefragt und habe gesagt, war das denn schon klar, dass ihr euch trennt, als ihr auf diesem Konzert gemeinsam wart? Oder hat sich das danach erst Holter die Polter übergeben? Und jetzt hat sie geschrieben nochmal, gerade erst gestern Abend habe ich das gesehen, mein Mann und ich haben uns schon seit Herbst 2024 innerhalb unserer Wohnung getrennt. Er zog in das Zimmer unserer jüngsten Tochter, die gerade zum Studium ausgezogen ist. Ich wollte an der Beziehung festhalten und hoffte, dass wir mit professioneller Hilfe wieder die Kurve bekommen. Leider war Olli nicht mehr bereit dazu. Als ich Anfang des Jahres in die Familiengruppe einen Link zu Max Prosa geschickt hatte mit der Frage, wer Lust hat, dabei zu sein, war Olli interessiert.
Ah, okay.
Und so kam es, dass Olli dann einfach dann auch mitgegangen ist. Finde ich dann schön, auch total das, schön, dass man dann
aber
trotzdem
wirklich,
oder was unternimmt.
Ja, das ist gut, dass da nicht Wut ist oder Hass gar oder irgendwas Schlimmes. Nicht, dass die Traurigkeit, die Petra ja jetzt gerade fühlt, nicht auch schlimm wäre, aber besser so, weißt du, als mit Zorn.
Total. Also es klingt eigentlich bei aller Traurigkeit auch gesund. Sie hat dann noch geschrieben, mein Mann hat Anfang Juni eine Wohnung gefunden, sich dadurch final für die Trennung entschieden und es war trotzdem für uns klar, dass wir gemeinsam noch zum Konzert gehen. Seit April hatte ich selbst auch schon angefangen, nach einer neuen Wohnung zu suchen, weil das getrennte Zusammenleben auf Dauer ein extremer Stresszustand gewesen ist.
Ja.
Olli und ich befanden uns quasi schon auf zwei Planeten. Wir hatten nur noch selten kurze, gemeinsame und friedliche Momente. Unsere Katze war zum Beispiel eine geniale Friedensstifterin in dieser Zeit. Und das Konzert war ein solcher zauberhafter Moment gewesen. Die Musik, die Worte, das Gewitter während des Auftritts in der kleinen Kirche hatte etwas Magisches und war für uns wie ein Abschiedsritual. Liebe, Energie und Frische für den Neustart ist genau das Richtige, was ich gebrauchen kann. Danke noch einmal für die Wünsche. Euer Zufallsliebling Petra aus Darmstadt. So, da haben wir jetzt Petra.
Cool.
Schön, ne? Mhm. Olli und Petra. So, dann ganz kurz von Aleko. Er sagt hier, zum ersten Mal habe ich die letzten beiden Folgen nicht direkt am Erscheinungstag gehört, zum allerersten Mal. Und vernehme gerade das Thema Extrembügeln. Dazu ein Gedankensplitter. Ja. Wie viel Energie könnte auf der Welt eingespart werden, wären glatte, knitterfreie Klamotten keine gesellschaftliche Konvention bzw. ein Schönheitsideal? Würdest du dem zustimmen? Anke, ich freue mich schon auf die neuen, längeren Folgen wieder, euer Aleko. Er hat eigentlich recht, es ist ja manchmal, ich denke das ganz oft, wenn bestimmte Dinge nicht Schönheitsideal wären, zum Beispiel dieses komplett dünn sein. Weißt du, in Afrika ist manchmal das etwas beleibter sein, ein Schönheitsideal. Ja. Bei uns ist das dünn sein. Wie wäre es, wenn es anders wäre? Wenn zufällig irgendwas anders als schön empfunden würde?
Also das ist ein guter Punkt, Aleko. Stell dir vor, jemand geht ins Büro und die, wirklich, also jetzt der totale Klassiker. Und dort tragen alle Anzüge. Also es sind jetzt vielleicht Klischees, in denen ich denke, dass man zum Beispiel in einem Bankhaus arbeitet, ja? Oder bei einer Versicherung. Und dann möchte man dem Gegenüber, also möglicher Kundschaft, seriös wirken. Und mit Seriosität verbinden wir ein gebügeltes Hemd, ein glatt gebügeltes Oberteil, ein Kleid, ein Rock. Ja, woran liegt das? Das ist in unseren Köpfen drin. Wenn da jemand total zerknittert säße, frisch gewaschen, riecht fein, also, ne? Oder neutral, das Hemd, die Bluse, das Kleid, der Rock. Aber komplett zerknittert, was würden wir dann denken?
Ja, klar, kümmert sich nicht um sich, pflegt sich nicht, ist nicht zuverlässig vielleicht.
Ist alles egal. Das heißt, wenn ich dem jetzt mein Geld überlasse, wird er mit meinem Geld genauso umgehen wie mit seinem Oberhemd. Ist das die Assoziation, die wir haben?
Möglicherweise.
Ja. Aber ich muss jetzt zu meiner Verteidigung sagen, weil ich ja, wie gesagt, Geschirrhandtücher bügle und meine Stoffservietten, meine Stofftaschentücher. Das mache ich in beiden Fällen auch aus Hygienegründen, weil ich denke, wenn da Bakterien drin sind, und das sind beides Bakterienschleudern, sowohl Geschirrtücher als auch meine Stofftaschentücher, die letzten Bakterien, die kille ich doch durch das Bügeln, denke ich immer. Oder ist das auch Unsinn? Soll ich die mal einfach nicht bügeln?
Mein Beitrag. Bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Aber ja. Sobald du in das Taschentuch reinrotzt, sind da auch so Bakterien drin. Also,
es sind natürlich meine privaten. Es sind meine privaten, vor denen ich mich nicht so sehr ekle wie vor den Bakterien anderer. Aber wir haben ja keine Hygienikerin oder einen Hygieniker in Residence, ne, bei den Lieblingen.
Nee, das haben wir nicht. Noch nicht.
Das würde ich zu gerne mal wissen. Okay. Aber natürlich ist Alekos Gedanke gar nicht doof.
Ja, wirklich. Man könnte ja sagen, oh, der hat das Hemd gebügelt, wie spießig, wie glatt. Aber es ist in unseren Köpfen drin. Das glatt schön ist, aber wenn es so knittrig wäre, man hätte von Anfang an anfangen müssen. Das ist genauso wie Frauen haben irgendwann mit Schminken angefangen. Jetzt müssen sie sich immer schminken. Hätte man nie mit Schminken angefangen, dann wäre das so ein entspanntes Leben für alle Frauen, denn man sieht ja auch ohne Schminke toll aus. Und irgendwann erkennst du eine Frau aber nicht mehr ohne Schminke und du bist dann gezwungen, dich immer zu schminken? Und wie entspannt wäre es, wenn nie einer damit angefangen hätte?
Du, aber das hat ja auch, das hat auch Wurzeln. Ich kann mir vorstellen, dass das immer irgendeinen Ursprung hat, weil indigene Völker begonnen haben, sich mit Kohle vielleicht Zeichen ins Gesicht zu malen. Und ja, bei den Frauen, ich weiß noch, mein erster Indienaufenthalt, da war ich ein kleines Kind, da war ich immer so erstaunt, wenn ich Kinder sah, die schwarz umrandete Augen hatten, dann hatten die Mütter vor dem Zu-Bett-Gehen den Kindern vor dem Schlaf Kajal in die Augen geschmiert, weil das die Augen kühlte und die Fliegen abhielt. Das hatte also einen anderen Grund, das hatte mit Schönheit nichts zu tun. Die Augen sahen natürlich um einiges größer aus. Ne? Sobald du die ein bisschen schwarz unterlegst, sehen die Augen einfach größer aus. Das ist ja der Ursprung des Kajalstifts zum Beispiel. Also das ist jetzt eine ganz gewagte These, aber du weißt, was ich meine. Ja, es gibt Ursprünge für, und es gibt Gründe dafür. Das heißt, Make-up ist nicht vom Himmel runtergefallen und Frauen haben gesagt, oh, jetzt sehe ich aber scharf aus, jetzt sehe ich rattenscharf aus. Sondern das kommt von irgendwas. Aber du hast natürlich recht, wenn wir nie damit angefangen hätten, hätten wir jetzt den Kladderadatsch nicht. Aber du weißt, dass es auch durchaus Fashion sein kann, wenn etwas knitterig ist. Mhm. Ich denke an wir haben letztes Mal über Yoshitomo Nara gesprochen, deswegen Yamamoto. Yamamoto, Mode von Yamamoto war und ist immer leicht faltig und immer leicht, nicht immer, aber oft faltig und so leicht geknittert. Das kann auch ein Fashion-Statement sein. Vielleicht müsste das passieren, dass das jetzt wieder Fashion ist.
Ja.
Weißt du?
Auf breiter Front wird das vermutlich nicht mehr passieren. Schätze ich.
Wir werden das auch nicht anschieben. Wir haben die Power nicht. Wir können ja nicht mal unsere Wörter durchsetzen.
Ja. Wie geil umal.
Geil umal.
Ich sagte, irgendwann kommt's. Irgendwann werden wir es hören. Und zwar da, wo wir es nicht erwarten.
Und dann will ich Geld sehen, mein Lieber. Dann muss das Geld, dann müssen aber die Millionen auf unser Konto.
Geil umal. Interessanter Gedanke hier von Manuel Blumenthal. Mhm. Du, Christian, hast ja vom Bahnfahren in Japan erzählt und dass die Sitze da jeweils so gedreht sind, dass alle Reisenden in Fahrtrichtung sitzen können.
Ja.
Anke meinte daraufhin, dass sie lieber rückwärts fahre. Ich musste schmunzeln, da ich gerade im Zug saß und rückwärts fuhr. Wieso tue ich das? Ich habe damit angefangen, damit ich im Falle einer Notbremsung nicht durch den Wagen fliege, sondern in den Sitz gedrückt werde.
Nee.
Super interessanter Gedanke, oder? Aber fragt er sich auch, ob das wirklich so viel bringt. Vielleicht kann uns da einer unserer zuhörenden ÄrztInnen dann weiterhelfen. Aber andererseits, hilft es wirklich so viel, wenn dann die Person im Falle einer Notbremsung gegenüber auf einem landet? Vor allem inklusive Gepäck und Handy, wenn der Zug voll ist und das Gepäck außer auf dem Schoß keinen Platz findet? Vielen Dank für all die tollen Momente mit den Lieblingen. Und dass ihr die Leben so vieler Menschen verbessert und eine schöne Woche aus der Schweiz grüßt, Manuel.
Hallo Manuel. Ja,
der freut sich übrigens auch, wenn die komplette Intro-Musik mal etwas öfter gespielt wird. Die hat mir heute einmal mehr Gänsehaut gemacht. Ich finde das Lied so toll und die Einbindung der Lieblinge einfach super. Leider konnte ich mich nicht daran beteiligen, da ich erst danach Liebling wurde. Lieber spät als nie. Und man kann ja noch so viele Folgen nachhören. Das ist Manuel. Der Gedanke ist interessant, oder? Mit der Notbremsung. Aber
Manuel, weißt du, wen wir fragen müssten? Jemanden, der sich mit Crash-Test-Dummies auskennt und der weiß, was passiert, wenn es zu einem Aufprall kommt. Ne? Also das gibt ja Bewegungen. Und wie sehen die aus, wenn du in Fahrtrichtung sitzt und wie sehen die aus, wenn du andersrum sitzt? Da müssten wir echt mal mit Profis sprechen. Aber wie lustig, dass das sein, oder wie interessant vielmehr, dass das seine Motivation ist, so rumzusitzen, weil ich immer denken würde, dass Menschen sich entscheiden, in welche Richtung sie sitzen, wegen der Übelkeit, wegen der Reiseübelkeit.
Ja, man merkt aber auch, dass Manuel zum Beispiel aus der Schweiz kommt. Denn in der Schweiz haben sie, glaube ich, viel häufiger noch diese Vierersitze, wo sich vier Menschen gegenüber sitzen.
Du hast recht.
Das haben wir bei uns im ICE ja eigentlich so gut wie gar nicht. Nur mit einem Tisch in der Regel. Es gibt ja die anderen Plätze mehr oder weniger nicht mehr. Das heißt, eigentlich hast du ja immer irgendetwas, gegen das du fliegst. Von daher, für den deutschen ICE zum Beispiel, macht es Sinn.
Und ich will dir mal sagen, was ich besonders schön finde bei den Schweizer Zügen ist, dass die beiden Sitzreihen die Rücken an Rücken sind. Ne? Kannst du mir folgen? Vierersitz, Tisch in der Mitte.
Ja, ja, okay.
Und dann sitzen ja zweimal zwei Leute mit dem Rücken. Da ist so viel Abstand zwischen, dass du da guten Koffer reinschieben kannst.
Ist ja auch dafür gedacht, glaube ich. Das ist super. Ich liebe diese kleinen Abteile.
Das sind die tollen Abteile. Mhm. Die finde ich super.
Ja, finde ich auch gut. So, dann haben wir Petra Staus. Hallo ihr zwei. Ich habe durch euch Mascha Kaleko wieder entdeckt, unsere Lieblingsdichterin, und bei der Trauerfeier meines geliebten Vaters das folgende Gedicht zu Beginn vorgelesen. Eines Tages wachst du auf und bist nicht mehr am Leben. Auch das ist doch eine krasse Zeile, oder? Von Mascha. Ja. Eines Tages wachst du auf und bist nicht mehr am Leben.
Ja.
Über Nacht, wie Schnee und Frost, hat es sich begeben. Aller Sorgen dieser Welt bist du nun enthoben. Krankheit, Alter, Ruhm und Geld sind wie Wind zerstoben. Friedlich sonnst du dich im Licht einer neuen Küste. Ohne Ehrgeiz, ohne Pflicht, wenn man das nur wüsste. Macht bitte weiter so, viele Grüße vom Bodensee. Und dann?
Ohne Ehrgeiz, ohne Pflicht.
Ja,
wow.
Ja.
Wenn man das nur wüsste. Ja.
Und dann hat sie auch geschrieben, übrigens, sie hört uns seit Ewigkeiten und hat auch speziell durch dich Anke Cabo entdeckt. Und das spielen sie ganz häufig, also dieses Kartenspiel, das mittlerweile legendäre Kartenspiel. Und sie sagt, jetzt wird es für dich interessant, wir haben die Regeln insoweit verändert, als die Karten des anderen vermischt werden dürfen, wenn dieser oder diese eine 6 gezogen und abgelegt hat. Das macht alles
nicht
noch interessanter, finden wir.
Das ist ja toll. Das ist eine gute Idee.
Ja,
wenn du dich in Sicherheit wähnst, man muss da, für die Lieblinge, die Cabo nicht kennen, du musst dir 4 Karten, die umgedreht vor dir liegen, die musst du dir merken, das sind deine Karten. Im Idealfall merkst du dir auch die Karten der anderen Spielenden, die irgendwann, die du mal gesehen hast oder die mal vertauscht wurden und so. Das ist ein totales Gedächtnisspiel. Und wenn du so, wenn du so weit bist, also ich mache das so, dass ich innerlich immer sage, 7, 11, 8, 1, 7, 11, 8, 1, dann wird getauscht, dann ist die 1, klaut mir jemand die gute 1, je niedriger die Zahl, desto besser. 7, 11, scheiße, was war jetzt da? Was habe ich denn hier? Ja. 12 oder was habe ich? X, dann mache ich X. Ich weiß ja nicht, was ich da bekommen habe.
Ja.
Und wenn du dich in Sicherheit wählst und alle 4 Karten kennst und jemand kommt, jemand zieht eine 6 und alles wird gemischt,
Hölle. 0, dann weißt du gar nichts mehr, was bei dir unten drunter liegt.
Hölle. Oh, was eine super Idee. Werde ich mal zu Hause anbringen.
Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so eine Art Mensch, ärgere dich nicht 2.0, wenn du mich fragst. Denn überleg mal, du bist richtig gut dabei. Du hast die super niedrigen Karten, die man ja immer haben möchte. Die liegen verdeckt. Und dann bringt einer alles durcheinander. Gut, wenn du schon ganz viele niedrige hast, dann wäre es egal.
Dann sag schnell Cabo. Zieh die Reißleine.
Genau.
Denn wenn man Cabo sagt, das an alle Nicht-Cabo-spielenden Lieblinge, wenn du Cabo sagst, ist das Spiel vorbei, dann dürfen die anderen die Runde noch zu Ende spielen. Wenn die allerdings eine Karte ziehen, die ihnen ermöglicht, noch zu tauschen, nehmen sie dir wahrscheinlich eine niedrige Karte weg und schieben dir verdeckt eine hohe Karte zu.
Ja.
Oh, ich muss wieder Cabo spielen.
Es gibt immer mehr Rikscha-FahrerInnen, die sich melden, die für Senioren, wir hatten es neulich mal davon,
vor einigen Wochen,
so kleine Rikscha-Fahrten anbieten. Weil so können die noch ein bisschen was von der Stadt sehen. Heike ist auch so eine, beziehungsweise Heike schreibt, im Pflegeheim in Königswinter, in dem meine Mutter lebt und ich ehrenamtlich tätig sein darf, da gibt es die liebe Luzi, auch Ehrenamtliche, die regelmäßig Bewohner durch das Städtchen fährt, gerne mit Stopp an der Eisdiele. Einfach nur klasse. So ein schönes Bild, finde ich, ist das. Immer wieder diese Rikscha-FahrerIn. Ist einfach ein tolles Bild. Danke, Heike. So, jetzt
wenn ich würde das auch nutzen, wenn ich eine schriftliche Garantie hätte, mit Schwören und mit allem, dass das nicht so anstrengend ist, weißt du, dass es keinen Spaß mehr macht für die Dinger fahren.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ich hätte immer ein schlechtes Gewissen, dass die mich auch noch tragen müssen, praktisch auf ihren Schultern.
Jetzt kommt's. Eine unserer Lieblinge hat neulich erst geschrieben, es sind ganz oft E-Bikes, diese Rikschas.
Okay.
Und dann wird es auch einfach das Stompeln.
Okay.
Also viele sind davon sogar E-Bikes. Aber die Idee einfach ist toll, in den Seniorenheimen so etwas anzubieten. Richtig schön.
Super.
So, unser alter Freund Bastian Hock hat uns geschrieben.
Mhm.
Ich werde, genau wie Christian auch schon mal, am 14.8. am Gehirnchirurg für einen Tag teilnehmen. Juhu. Das ist ja ein Programm der Klinik in Karlsruhe, dass man dort bei einer Gehirnoperation teilnehmen darf und ein bisschen rund um eine solche Operation Dinge erzählt bekommt.
Mhm.
Und er sagt, ich bin gespannt, was an diesem Tag auf den Patienten, uns Teilnehmern und den Chirurgen wartet. Auch auf die Geschichten und Erlebnisse der anderen Teilnehmer, da jeder ja einen Bezug zu dem Thema schreibt, wenn die Bewerbung auf eine solche Teilnahme eingereicht wird. Ah, also man muss immer seinen Bezug
dazu. Was hattest du denn?
Nee, ich hatte den, über einen Freund habe ich den mal kennengelernt. Das war aber auch, glaube ich, vielleicht noch im Frühstadium. Und mein Freund Martin hat für mich das organisiert. Übrigens, vorletzte Woche, und es war eine der schönsten Nachrichten, die ich privat bekommen habe, aber ich darf das, glaube ich, erzählen. Wir hatten auch noch eine sehr kurze Folge, in der ich von Katharine Hepburn und ihrem Vater erzählt hat, ne, die einer Familie dann auf clevere Art und Weise so 20 Dollar haben zukommen lassen, damit die sich den Zirkus leisten konnten.
Genau.
Und so. Ist, glaube ich, Montag letzte Woche gewesen.
Ja.
Und Martin hat uns gehört auf Kopfhörer, während er mit dem Fahrrad unterwegs war. Und er fand diese Geschichte so rührend, dass er anhalten musste, weil er vor Tränen in den Augen nicht mehr sehen konnte, klar, und nicht mehr weiterfahren konnte. Und das hat mir Martin erzählt. Und Martin hat mir damals auch den Kontakt hergestellt zu dem Chirurgen.
Ei.
Ja, aber ist das nicht einfach, und ich fand es so schön, als er das erzählt hat, dass das diese Geschichte von Katharine Hepburn mit ihm gemacht hat. Superschön.
Happy Tears.
Happy Tears, genau. So, mein Bezug zum Brain Day, fragt
Bastian.
Er. Ja, ne, warum interessiert ihn das Thema Gehirn? Ich habe in der Kindheit mit meinen Großeltern einen Urlaub auf Mallorca verbracht. Dort im Swimmingpool des Hotels hatte ich Delfin gespielt. Und ich frage mich, ob er diese Geschichte bei der Bewerbung geschrieben hat. Ich glaube ja. Ich finde es sehr lustig. Hm. Ich glaube ja. Also, dort im Swimmingpool hatte ich Delfin gespielt und war immer wieder mit anliegenden Armen aus dem Wasser gehüpft. Also ließ mich wie ein Delfin ins Wasser platschen. Anschließend wollte ich auch am Beckenrand mit Schwung, also tauchend, aus dem Wasser, über den Beckenrand aus dem Wasser hüpfen. Jetzt muss ich erwähnen, dass es damals noch keine EN-Normen gab, auch nicht für den Abstand der Beckenrandsteine zum Wasser. Ihr könnt es eventuell schon.
Du meinst EU-Normen
erahnen.
Oder was meinst du? EU?
Wahrscheinlich meint er EU-Normen. EN? Er hat EN geschrieben, EU. Aber okay. Er meint wahrscheinlich EU.
Okay.
Mal gucken, das U und das N liegen allerdings sehr weit voneinander getrennt auf der Tastatur, aber vielleicht meint es trotzdem.
Dann ist es EN.
Ja, vielleicht sind EN spezielle Schwimmbadnormen, wie auch immer. Für E für Eintauchen.
Aber ich ahne das heraus.
Die EN, die Eintauchnorm.
Möglicherweise.
Okay, gut. So, kurz nach dem vielen Schwung holen, um aus dem Wasser zu hüpfen, gelang es meinem Kopf nicht, durch die Luft zu gleiten, sondern genau an der 5 cm rausstehenden Kante des Randsteins am Beckenrand zu stoppen. Das Gefühl danach, als ich erstmal mit Schwarzwerden vorm Auge Schmerzen spüren und kurz darauf mit dem Finger in die Mulde am Kopf griff, werde ich nie vergessen. Der Pool sah aus, als wäre ein Teil des weißen Hais gedreht worden. Heute trage ich noch immer die Narbe unter meinem Haar. Also offensichtlich kam da relativ viel Blut und vielleicht auch ein bisschen Gehirn raus.
Nein.
Auf jeden Fall gleichzeitig habe ich mich schon damals als Kind gefragt, wie wohl ein Gehirn aus direkter Nähe, damals meins, aussieht. Also ich glaube, wir reden vermutlich von einer Mulde, die wahrscheinlich wirklich tief war. Das war nicht nur eine kleine Platzwunde, glaube ich. Ich meine, wie auch immer,
nein,
wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, er stellte sich die Frage nach dem Gehirn und am 14.8. wird er es in Karlsruhe erfahren und freut sich darauf, diese Frage aus seiner Kindheit endlich beantwortet zu bekommen. Ja,
und wir freuen uns auf seinen Bericht.
Ja, das ist schon kurios, wenn du das aus nächster Nähe, ein Gehirn siehst, das offengelegt ist, weil daran operiert wird oder daran vorbei operiert wird ganz oft. Na, dann wird dann dieser kleine Kreis, 5-Mark-Stück, muss man sagen, heutzutage, ich weiß gar nicht, 50-Cent-Stück, ein bisschen größer, wird sozusagen die Schädeldecke aufgefräst und darunter siehst du dann dort das Gehirn. Das ist schon spannend und du darfst dann kurz rantreten und es sehen. Patient ist zu dem Zeitpunkt natürlich schon in Vollnarkose und hat auch seine Einwilligung erteilt vorher, ganz klar. Und dann guckst du so auf ein Gehirn aus nächster Nähe. Das ist auf jeden Fall spannend und hochinteressant und ja. Noch was aus der Schweiz. Thomas Glauser, der ist ja Fotograf aus der Schweiz, einer unserer Lieblinge dort. Und er hat eine Frage, wie heißt wohl das Adjektiv von Serendipity? Ich habe keine Ahnung. Und dann war mein erster Gedanke, ja, aber das gibt es ja nur als Wort. Und dann
als
wiederum,
Nomen.
Als Nomen. Und dann wiederum habe ich gedacht, aber wenn es so um eine Begegnung geht, eine Serendipity-Begegnung, dann könnte es eigentlich auch ein Adjektiv sein. So, wir müssen uns eins ausdenken.
Im Deutschen müsste man da eventuell ös dranhängen. Dann müsste man sagen serendipitiös.
Oder nur serendipitös. Also,
oder so, serendipitös. Entschuldigung, stimmt.
Serendipitös.
Tös.
Klingt aber nicht so schön irgendwie, oder?
Ist total kacke.
Serendipitös.
Macht alles wieder kaputt, wenn wir daraus ein Adjektiv machen. Also ich fürchte, Thomas, dass wir bei dem Substantiv bleiben müssen und sagen müssen, also wenn du ein Adjektiv, das war ein Moment, du willst ja sagen ein Moment, da wäre das Adjektiv dann angebracht, dann musst du sagen ein Moment von ja. Serendipity.
Wie wäre es, wenn wir das Wort verkürzen, einfach nur in Serendip? Das war ein sehr serendiper Moment.
Oh mein Gott, und Dieb
Moment.
Mit Doppel.
Wie geht das?
Und Dieb mit Doppel-E und P, wie tief?
Das wäre jetzt auch lustig. Serendip. So war es natürlich nicht gemeint, aber nur das war ein so wahnsinnig serendiper Moment. Das klingt ja, dann eher so nach tiefgehend, das führt in die falsche Richtung. Es geht ja um Glück.
Ja.
Ein serendiplicher. Das klingt alles nicht richtig.
Serendipiger. Nee, serendipiger. Alles Quatsch. Kriegen wir nicht hin.
Alles Quatsch. Das ist alles Quatsch.
Soll ich mal beim Duden anrufen? Dudentelefon?
Ja, aber das Wort Serendipity steht ja noch gar nicht im Duden, vermutlich.
Bevor ich für eine Minute 10 Euro zahlen muss, ist ja jetzt schon irre teuer, beim Duden anzurufen. Ich mache das eigentlich wahnsinnig gerne, aber es ist zu teuer.
Weißt du was, ich frage jetzt zum Abschluss einmal die KI, ob sie uns da weiterhelfen kann. Ja?
Viele Grüße.
Achtung. Mhm. Wie könnte ein Adjektiv heißen zu dem wunderschönen Wort Serendipity? Das kann er natürlich.
So sprichst du mit der KI? Du bist aber sehr zärtlich.
Ja, man muss immer freundlich sein. Man denkt immer, man will eine ordentliche Antwort haben, dann bin ich freundlich. Auch kommt dann oft so eine Folgefrage. Soll ich dir noch ein PDF erstellen mit einer kleinen Übersicht?
Füße massieren?
Und dann sage ich immer, ja, komm, sehr gerne. Ich denke, die merkt sich das. Und
okay.
So, Serendipity. Mal gucken, wie könnte ein Adjektiv lauten? Okay, das Ergebnis ist, dies ist eine schöne Sprachknobelei. Klingt schon so melodisch, dass ein passendes Adjektiv fast poetisch sein muss. Nicht schlecht, oder? Mhm. Im Englischen gibt es tatsächlich das Adjektiv serendipitous mit O-U-S hinten.
Oh, serendipitous.
Bedeutet
okay.
Durch glücklichen Zufall entstanden oder von schöner, ungeplanter Fügung geprägt. Auf Deutsch kann man es sinngemäß umschreiben, weil es kein direkt etabliertes Adjektiv gibt. Guck mal, das erste ist serendipitös, eine selten genutzte, aber mögliche Eindeutschung. Klingt leicht verspielt und literarisch. Oder man sagt einfach zufallsglücklich oder glückszufällig oder beglückend unerwartet. Also mehr als serendipitös hat er auch nichts.
Schön. Kann man nicht, ne?
Danke. So, ihr Lieben, das war's für heute. Tausend Dank für eure Nachrichten. Wie war der Tagliebling @gmail.com, unsere Adresse. Und wir hören uns alle am kommenden Montag wieder.
Bis dann, Olli.
Bis dann, Petra.